Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wo auch immer Sie sind und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören, willkommen zurück. Ja, ich frage mich schon manchmal, wo mein Podcast gehört wird. Ich höre auch viele Podcasts und ich höre es meistens während des Trainings. Also wer schon öfters mir zugehört hat, weiß, dass ich viel für Marathon und Triathlon trainiere. Und ja, es ist natürlich auch so, je älter man wird, desto wird man auch ein bisschen langsamer. Und die Strecken bleiben die gleichen. Das heißt, man muss immer noch 42 Kilometer laufen und man muss immer noch 180 Kilometer auf dem Rad zubringen. Und da ist es natürlich auch manchmal schon langweilig. Und was hilft gegen Langeweile? Ein guter Podcast oder auch ein Hörbuch, manchmal auch Musik. Also ich bin abwechslungsreich, aber ich höre eben auf langen Ausfahrten oder längeren Laufstrecken ganz gerne Podcasts. Mich würde es also auch interessieren, wo meine Zuhörer mich hören. Da wäre ich schon dankbar und würde mich freuen, wenn man das vielleicht in den Kommentaren hinterlässt oder vielleicht mir auch mal eine E-Mail schreibt, sodass ich da auch mal mir einen Eindruck drüber machen kann, wo mein Podcast gehört wird. Zu einigen Podcasts mache ich auch YouTube-Videos, wo ich dann versuche, bestimmte Dinge an Modellen zu erklären, was manchmal ein bisschen einprägsamer ist, als wenn man das irgendwie nur beschreibt. Und das wird demnächst auch ein interessantes Interview geben zum Thema endoskopische Bandscheibenchirurgie. Da werde ich mit dem Geschäftsführer der Firma Riverspine sprechen. Riverspine ist ein Pionier auf dem Gebiet der endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie, hat frühzeitig erkannt, dass man endoskopisch an der Wirbelsäule operieren kann und hat entsprechende Instrumentarien produziert, diese Operationen dann auch für die Chirurgen, sagen wir mal, leicht erlernbar machten, macht entsprechende Kurse etc. Also es wird sicherlich ein sehr interessantes Interview, wenn man ein bisschen mehr sozusagen in die Geschichte und die Entwicklung der endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie eindringen möchte. In den Shownotes habe ich einen entsprechenden Link hinterlegt, wo man dann eben auf meinen YouTube-Kanal gehen kann und man kann ihn natürlich auch abonnieren, darüber freue ich mich sehr. Aber man kann natürlich auch einfach mal reinschauen, um zu sehen, sind da interessante Themen für mich und bringt mir das vielleicht nochmal zusätzliche Informationen neben eben dem Podcast. Aber ich will natürlich auch jetzt nicht von unserem heutigen Thema ablenken und unser heutiges Thema ist die Pudendusneuralgie. Also jetzt nicht so unbedingt Wirbelsäulenthema oder ein Rückenschmerzthema, aber ich behandle durchaus eben Nachbargebiete, da auch Patienten mit, sagen wir mal, nicht so dem klassischen Rückenschmerz zu mir kommen, sondern eben auch mit Schmerzen in benachbarten Regionen. Oder es ergibt sich manchmal einfach aus der Anamnese, das heißt aus der Befragung des Patienten, dass der Schmerz vielleicht gar nicht vom Rücken herkommt, was der Patient manchmal nicht so sicher einordnen kann, sondern eben doch vielleicht von woanders. Und da ist zum Beispiel auch die Pudendusneuralgie ein Krankheitsbild, was häufiger in meiner Praxis auftritt oder Patienten mit einem derartigen Krankheitsbild häufiger in meine Praxis kommen, da ich dies auch auf meiner Homepage beschreibe. Und wenn Patienten nach Informationen suchen, dann stoßen die manchmal eben auf diese Inhalte in meiner Homepage und dann suchen sie den Weg zu mir. Und ich bin dann auch, wie gesagt, gerne bereit, Dinge zu unternehmen, um die Schmerzen zu lindern. Ja, aber was ist der Nervus Pudendus? Der Nervus Pudendus ist ein wichtiger Beckennerv, der vom unteren Kreuzbein, genauer gesagt von den Nervenwurzeln S2 bis S4 gebildet wird, beziehungsweise von Teilen dieser Nervenwurzeln. Und er zieht dann durch das sogenannte Foramen Ischiaticum Majus um den Musculus Piriformis herum und verläuft dann durch den Alcock'schen Kanal. Wie gesagt, solche Dinge zeige ich dann auch gerne in einem Video. Das wird es auch geben zum Thema Pudendusneuralgie. Dann kann man auf den YouTube-Kanal gehen und dann kann man sich das sozusagen anatomisch, wenn es interessiert, genauer anschauen. Und dieser Pudendusnerv versorgt dann sensibel, also gefühlsmäßig, Bereiche des Damms, der Genitalien und auch die After-Gesäßregion. Er ist eben da auch für die Empfindung im Intimbereich zuständig, aber auch für bestimmte Muskelfunktionen beim Wasserlassen und auch beim Stuhlgang. Bei der Pudendusnalgie ist der Nerv entsprechend gereizt und er feuert dann unkontrolliert. Dies beschreibt den sogenannten neuropathischen Schmerz. Ein neuropathischer Schmerz ist ein Schmerz, der direkt im Nerven entsteht, weil der Nerv geschädigt wurde. Das ist auch ähnlich beim Bandscheibenvorfall. Durch den Bandscheibenvorfall ist der Nerv gedrückt und dadurch auch geschädigt und verursacht eben auch den sogenannten neuropathischen Schmerz. Im Gegenteil dazu gibt es den sogenannten nozizeptiven Schmerz. Bei dem nozizeptiven Schmerz ist nicht der Nerv geschädigt, sondern das Gewebe. Also zum Beispiel der Muskel nach einem Sturz oder eben auch das Gelenk, wenn man das irgendwie sich verdreht hat oder wenn man eben Arthrose im Gelenk hat. Also der Schmerz entsteht im Gewebe und dieses entsprechende Gewebe verfügt über sogenannte Schmerzrezeptoren, die dann eben aktiviert werden durch zum Beispiel frei werdende Stoffe, Mediatoren, aber eben auch mechanisch und dann die Information Schmerz zum Gehirn transportieren und das Ganze hat letztendlich zum Sinn, dass das Gehirn entsprechend auf diesen Schmerz reagiert und vielleicht eben Muskel verspannt, um eine Ruhestellung zu erzeugen, etc. Diese Reaktion des Gehirns ist leider nicht immer positiv, sondern kann manchmal auch zur Verstärkung von Schmerzen führen, wenn eben zusätzliche Muskelverspannungen zu Fehlhaltungen führen und dadurch sekundär auch wieder Schmerzen verursachen, wie dies zum Beispiel auch beim Bandscheibenvorfall ist. Also wir unterscheiden zwischen dem sogenannten neuropathischen Schmerz, der also durch direkte Schädigung eines Nerven entsteht, oder den nozizeptiven Schmerz, der eben durch eine Gewebsschädigung entsteht und dann eben von Schmerzrezeptoren die Information, oh, da ist was los, Gehirn, unternimm was, dann entsprechend zum Gehirn weitergeleitet wird mit einer entsprechenden Reaktion auf den Schmerz. Und sei es nur, dass wir dann irgendwie uns nicht bewegen, das Gelenk irgendwie schonen oder irgendetwas machen. Ja, und wodurch kann nun der Nervus pudendus geschädigt sein? Das ist einerseits möglich durch mechanischen Druck. Wie gesagt, der Nerv verläuft ja im Gesäßbereich unter bestimmten Muskeln. Und wenn wir natürlich lange sitzen und dann eben auf den Muskel sitzen, dann können diese Muskel anschwellen und der Nerv verläuft ja durch verschiedene Lücken und eben auch in diesem sogenannten Alcock'schen Kanal. Und da kann der natürlich dann eben dort einklemmen und eben mechanisch gereizt werden. Es kann auch sein, dass es vielleicht mal irgendwelche Entzündungen im kleinen Becken gab und dadurch halt der Nerv irgendwie narbig verklebt ist und dadurch eben da irgendwie eingeschnürt ist oder eben gereizt ist und dadurch eben ständig, sagen wir mal, unkontrolliert feuert. Es kann auch muskuläre Disbalancen geben, irgendwelche Verquerungen im Becken, die dann dazu führen, dass Muskel verspannt sind und dadurch eben diese Nerven da irgendwo einklemmen und eben den Schmerz produzieren. Selten gibt es natürlich auch Tumoren, Gefäßmissbildungen oder auch irgendwelche Unfälle mit Frakturen, wo der Nerv eben dann mit eingeklemmt ist und dann Schmerzen verursacht. Was sind nun die typischen Symptome? Das hatten wir schon mal kurz angerissen. Typisch sind eben diese brennenden, stechenden oder ziehenden Schmerzen im Bereich des Damms, aber auch im Bereich der Genitalien, beziehungsweise können diese vom Damm in die Genitalien ausstrahlen oder auch Richtung After. Diese Schmerzen verstärken sich häufig beim Sitzen, weil dadurch eben der Nerv noch zusätzlich gereizt wird und sind auch verbunden mit Missempfindungen, auch Taubheitsgefühl oder Kribbelgefühl, Parästhesien, Ameisenlaufen und Ähnlichem. Manchmal sind auch Blasen- und Stuhlgangsfunktionen beeinträchtigt, manchmal eben auch ein Brennen oder ein Schmerzgefühl beim Wasserlassen oder eben beim Stuhlgang. Auch Sexualfunktionen können gestört sein, also all dies, was letztendlich den Nerv versorgt. Die Schmerzen treten meistens einseitig auf, weil es ist ja schon ungewöhnlich, dass beidseits irgendwie das Problem auftritt, aber es gibt auch beidseitige Pudendusneuralgien. Typischerweise berichten häufig Betroffene davon, dass sie nachts keine Probleme haben. Da liegen sie halt entspannt. Und das ist für uns auch schon mal ein Zeichen, dass es eventuell Richtung Pudendusneuralgie gehen kann. Wie wird nun die Diagnose bewiesen? Das hatte ich auch schon in mehreren Podcasts herausgestellt, dass letztendlich aus der Befundbeschreibung des Patienten und eben entsprechende Untersuchungen sich häufig Hinweise eben ergeben auf mögliche Ursachen. Man kann eben bei den Pudendus jetzt nicht so viel untersuchen. Man kann einige Provokationstests machen, wo man eben versucht, im Bereich des alkoholischen Kanals einen gewissen Druck auszuüben, um zu sehen, ob dadurch sich Schmerzen verstärken. Aber häufig ist letztendlich die detaillierte Anamnese, also die Beschreibung des Patienten, wo der Schmerz auftritt und wann er auftritt, hinweisend auf eine mögliche Irritation des Nervus pudendus. Aber wie gesagt, der Hinweis ist das eine, das ist so wie in der Kriminalistik. Ne, es gibt so Indizien, aber Indizien sind so, ja, mal, sagen wir mal, vage Vermutungen. Man möchte gerne Beweise haben, also Fingerabdrücke oder DNA oder ähnliches. Und wir möchten gerne auch in der Medizin, also in der Findung der Schmerzursache, gerne Beweise haben. Ja, die Frage ist erstmal, ja, in welche Richtung gehen solche Beweise? Zunächst schließen wir erstmal morphologische Ursachen aus. Das heißt, dass irgendwo was ist, was nicht hingehört und vielleicht irgendwie die Schmerzen verursacht. Und deshalb schicke ich meine Patientin immer dann zu diversen Spezialisten, die eben ihrem Fachgebiet heraus, zum Beispiel Gynäkologen bei den Frauen, schauen, ob da irgendwas im kleinen Becken sein kann, was vielleicht die Irritationen des Nervus pudendus verursacht. Bei den Männern sind das dann die Urologen, die mal schauen, ob es da irgendwas ist. Man kann entsprechend auch die Patientin dann zu Proktologen schicken oder Internisten, die auch im Bauchraum schauen, gibt es da irgendetwas Entzündliches oder wie gesagt auch Tumoröses, was vielleicht für die Schmerzursache verantwortlich sein kann. Also eine gewisse Ausschlussdiagnostik. Dann werden natürlich auch häufig oder eigentlich immer Bilder gemacht. Das machen dann meistens die entsprechenden Fachkollegen, die dann schon mal mit dem Ultraschall schauen oder eben dann ein MRT machen, häufig mit Kontrastmittel, um entzündliche oder tumoröse Prozesse auszuschließen. Und wenn die Patienten dann wieder zu mir zurückkommen und die Kollegen haben letztendlich nichts gefunden, sodass man davon ausgehen kann, dass es eine direkte Irritation des Nervus pudendus durch Verklebungen oder Einengungen des Nerven durch verdickte Muskel oder verdickte Bänder im alkoholischen Kanal sein kann. Dann ergibt sich halt die Frage, wie kann ich jetzt den Beweis führen? Und das hatte ich jetzt auch schon in vielen Podcasts erwähnt. Eine relativ sichere Methode sind dann die sogenannten Nervenblockaden. Das heißt, ich umspritze den Nervus pudendus oder eben auch die austretenden Nervenwurzeln mit einem Lokalanästhetikum. Damit ist der Nerv halt ausgeschaltet für eine bestimmte Zeit. So meistens im Zeitraum, je nachdem welches Anästhetikum ich nehme, zwischen 2, 4 oder auch mal 6 Stunden. Und dann wird der Patient natürlich aufgefordert, Dinge zu tun, die halt normalerweise den Schmerz provozieren. Und wenn dann sozusagen sich zeigt, dass durch diese Blockaden eine Reduktion oder vielleicht sogar Schmerzfreiheit erzielt worden ist, dann haben wir den Beweis, dass es sich hier um eine Pudendusneuralgie handelt und wir können dann auch weiterführende Maßnahmen ergreifen. Man kann diese Blockaden einerseits im alkoholischen Kanal durchführen. Das kann man gut unterm CT machen. Man muss allerdings dann eben wirklich schon die Strahlenbelastung unterm CT akzeptieren. Man kann es eventuell auch unterm Ultraschall machen. Da ist allerdings die Darstellung des Nervus pudendus nicht immer so einfach. Oder man kann eben auch eine Blockade der austretenden Nervenwurzeln S2, 3 und wenn möglich auch 4 durchführen. Da hat man sozusagen am unmittelbaren Ausgangspunkt die Blockade durchgeführt und kann sich relativ sicher sein, dass dann auch der Nervus pudendus ausgeschaltet ist. Und wenn danach, wie gesagt, eine Besserung der Beschwerden eintritt, dann war sozusagen eine Irritation des Nervus pudendus die Ursache und wir können halt überlegen, welche Art der Therapie einzuleiten wäre. So simple Maßnahmen sind eben nur eine gewisse Entlastung des Nervens durch Sitzkissen mit Aussparungen beziehungsweise im ständigen Wechsel zwischen Sitzen, vielleicht Stehen, wo man die Möglichkeit hat, liegen. Auch eben medikamentöse Therapie beim klassischen neuropathischen Schmerz kann man eben Gabapentin, Pregabalin oder Amitriptylin einsetzen. Das sind so Neuroleptika, die dann eingesetzt werden, um eben die Nerven zu beruhigen. Man kann natürlich entsprechend die physiotherapeutische Maßnahmen ergreifen, um eben die Beckenbodenmuskulatur zu entspannen und dadurch halt Druck vom Nerven zu nehmen. Man muss halt immer schauen, wie diese Therapien greifen und ja, wie sie auf die Dauer auch sich auswirken. Bei den medikamentösen Therapien muss man natürlich auch gewisse Nebenwirkungen beachten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, neben diesen normalen Nervenblockaden mit Lokalanästhetikum auch zusätzlich Umspritzungen der Nerven mit Cortison durchzuführen. Wenn eben entzündliche Veränderungen im Nerven da sind, dann kann man eben mit dem Cortison auch diese entzündlichen Veränderungen behandeln. Man kann dann auch eine sogenannte gepulste Radiofrequenztherapie machen. Bei der gepulsten Radiofrequenztherapie handelt es sich eben um eine Methode zur Linderung von chronischen Schmerzen. Die kann auch an anderen Nerven angewandt werden, wo eben mit einem hochfrequenten Strom in kurzen Impulsen durch Elektrode, die an den Nerven oder den Nervenwurzeln platziert wird, der Nerv betäubt wird. Der wird dann nicht dauerhaft zerstört, wie das bei der normalen Radiofrequenztherapie geschieht, wo eben die Temperatur bis auf 80 Grad erhöht wird, wird eben bei der gepulsten Radiofrequenztherapie die Temperatur nur auf 42 Grad erhöht. Das heißt, das Gewebe wird nicht geschädigt. Es wird lediglich die elektrische Weiterleitung der Impulse im Gehirn als Schmerz wahrgenommen werden, unterbrochen. Ja, und was bleibt, wenn all diese Therapien nicht helfen? Dann ergibt sich natürlich auch schon die Frage, kann man das Problem irgendwie operativ chirurgisch lösen? Also ich habe jetzt keine persönlichen Erfahrungen, deshalb habe ich auch mal in der Literatur nachgeschaut, was so Studien zeigen. Und da gibt es eine interessante Metastudie, die über 800 Patienten ausgewertet hat, die mit unterschiedlichen operativen Verfahren behandelt worden sind. Da gibt es die Möglichkeit der sogenannten laparoskopischen Technik, das heißt endoskopisch durch den Bauch. Da kann der Nerv minimalinvasiv im Becken entlastet werden. Hier werden so Erfolgsquoten bis zu 90% beschrieben. Es gibt dann auch transgluteale Techniken, die halt durch direkt die Gesäßmuskulatur gehen oder eben auch durch den Damm, sogenannte perineale Zugänge. Diese zeigten geringere Ergebnisse. Aber man darf natürlich auch die Komplikationsraten nicht unterschätzen. Die werden auch durchaus bei 15% angegeben. Und natürlich können dann auch wieder Vernarbungen eintreten, sodass es immer zu unterscheiden ist zwischen dem kurzfristigen Ergebnis und dann dem, sagen wir mal, etwas längerfristigen Ergebnis. Kann das über längere Zeit dann aufrechterhalten werden oder können vielleicht sogar ja, über einen längeren Zeitraum sich Probleme verstärken, sodass unterm Strich Studien zeigten, dass eben diese laparoskopischen Verfahren durchaus Linderung bringen können, zumindest kurzfristig, und in Erwägung gezogen werden können. Die müssen natürlich von entsprechenden Spezialisten, die auf diesem Fachgebiet schon mehrere derartige Operationen durchgeführt haben, auch durchgeführt werden, weil die sind sicherlich von der Sache an sich nicht so einfach. Man muss den Nerv sich darstellen können. Der Nerv ist nicht sehr groß. Man muss natürlich den Verlauf des Nerven kennen und so etwas. Also das muss dann in einem entsprechenden Zentrum erfolgen. Ja, ich hoffe, mit diesem Podcast etwas Einblick in dieses ja seltene, aber für den Betroffenen durchaus problematische Krankheitsbild gebracht zu haben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie entsprechend dann auch Informationen weitergeben, vielleicht an Betroffene und vielleicht auch, wenn es interessant ist, natürlich auch auf den Podcast verweisen. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@ www.wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.